Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Gesunde Ernährung wird heute von Trends, Tipps und Versprechen bestimmt. High Protein, Low Carb, Carnivore, Intervallfasten, Stoffwechseldiäten. Doch was davon ist wissenschaftlich fundiert und was nur Hype? In dieser Serie schauen wir mit der Ernährungstherapeutin Eva-Maria Heikenwälder genauer hin und trennen Ernährungswissen von Ernährungsmythen. Heute besprechen wir Fette und ob sie gut sind oder schlecht für uns. Hallo Eva-Maria.
Hallo Julia, danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Fette wurden schon immer diskutiert in der Ernährung. Mal gibt es gute Fette, mal gibt es schlechte Fette. Pflanzenöle sind gut oder sie sind auch nicht gut. Und derzeit ist selbst das allseits gelobte Olivenöl in die Kritik geraten. Eva-Maria, was ist an diesem sogenannten Anti-Oil oder Anti-Seed-Oil-Trend dran?
An dieser Debatte, ja. Das ist wieder einmal die Diätindustrie, die einen Prellbock braucht in erster Linie. Und man kann das mit den Seed-Oils oder gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, man kann das auch diesmal wieder nicht ganz schwarz und weiß sehen. Also es gibt gesättigte Fette, die sind zum Beispiel im Fleisch oder in diesen ganzen Samenölen, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Gemüseöle, wie sie alle heißen. Butter ist es auch drin, das ist das Omega-6. Und dem wird nachgesagt, dass es Entzündungswerte im Körper leicht anheben lassen kann oder leicht ansteigen kann. Und dann gibt es ungesättigte Fettsäuren, die zum Beispiel im Olivenöl drin sind. Dafür wird es ja so gelobt. Oder auch in fetten Fischen, Lachs, Hering, Makrelen, Sardinen und Sardellen. Und es ist weder das gesättigte Fett ein schlechtes Fett, noch das ungesättigte Fett ein gutes Fett. Wir brauchen die richtige Balance. In der westlichen Diät ist es halt leider so, dass die gesättigten Fette, also die Omega-6, die nicht so guten Fette, dass die oft überwiegen im Vergleich zu den gesünderen Fetten.
Woher kommt denn jetzt generell diese Skepsis gegenüber diesen Ölen und den Fetten?
Ja, ich muss sagen, ich teile die Skepsis durchaus ein wenig, weil viele von diesen Seed Oils, also nochmal Rapsöl oder Sojaöl oder Sonnenblumenöl, ist industriell gefertigt und ist nicht besonders shelf-stable. Also das hat keine lange Haltbarkeit. Und sehr oft sind diese Öle schon zum Zeitpunkt, wo sie im Supermarkt sind, aber ranzig geworden. Und sobald etwas ranzig ist, ist es schlecht geworden und ist für den Körper dann auch nicht so gut und kann wirklich diese Entzündungswerte auch hochbringen.
Und das riecht man dann aber auch.
Das riecht man auch, genau. Also das riecht man richtig, wenn ein Öl nicht mehr gut riecht. Samenöle, zum Beispiel ein Leinöl oder Flaxseed Oil, ist ja äußerst gesund, aber man muss es im Kühlschrank aufbewahren. Auch Sesamöl im Kühlschrank aufbewahren, dann hält es länger. Sobald es nur in der Pantry steht, wird es relativ schnell schlecht und ranzig und dann soll man es auch nicht mehr weiterverwenden. Und darum muss ich auch sagen, rate ich eher davon ab. Selbst zum Frittieren gibt es mittlerweile Studien, die sagen, man kann Olivenöl verwenden. Ich weiß, es hat so ein bisschen manchmal die schlechte Reputation, dass dieser Smoke Point, das heißt, wie hoch man es erhitzen kann, dass der weitaus niedriger ist als bei den Samenölen. Aber das ist wissenschaftlich belegt. Man kann durchaus mit Olivenöl auch frittieren und das würde ich auch empfehlen. Man muss beim Olivenöl hingegen beachten, dass es ein qualitativ hochwertiges ist. Auch da gibt es richtig Gutes und nicht so Gutes. Wenn man sich das Etikett von einer Olivenölflasche anschaut, würde ich mal darauf achten, dass es extra virgin ist, also kalt gepresst und first pressed. also aus der ersten Pressung. Das ist das beste Olivenöl und kalt gepresst, nicht heiß gepresst.
Ich wollte diesen Erhitzungspunkt nochmal ansprechen vom Olivenöl. Es kursiert im Netz eben und vor allem auf den sozialen Medien das Gerücht, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass eben giftige Stoffe freigesetzt werden, wenn man das Olivenöl zu heiß erhitzt.
Ja, ist aber, wie vorhin erwähnt, ist debunked worden. Und ich weiß jetzt die genaue Temperatur nicht, die das Olivenöl überschreiten müsste, damit es eben nicht mehr stabil ist. Aber das ist bei weit über dem Punkt, den man normalerweise zum Kochen verwenden würde. Das ist so, wie wenn du das Olivenöl jetzt auf höchster Flamme eine halbe Stunde in der Pfanne lässt und dann dein Essen quasi darin frittierst. Das macht niemand.
Nee, irgendwann fängt das ja auch an zu brennen.
Genau.
Das ist auch nicht so ungefährlich.
Ja.
Wenn wir jetzt bei den Ölen sind, die haben ja, wenn man jetzt gute Öle hat, schon den Ruf, sehr gesund zu sein.
Ja.
Und damit vor allem in Verbindung gebracht wird die mediterrane Küche.
Ja, genau.
Wie ist es damit?
Ja. Also ich möchte noch einmal dazu sagen, zum Thema, dass Fette eigentlich gesund sind. Wenn man beachtet, dass jede Zelle in unserem Körper, kann man sich vorstellen, die hat außen eine Membran, wie ein kleiner Kreis, der um die Zelle gemalt wird. Und dieser Kreis, also diese Membran, die besteht immer aus Fetten, ungesättigten und gesättigten Fettsäuren. Darum brauchen wir auch alle beide in unserer Ernährung. Die mediterrane Diät ist eine Diät, die sehr gut studiert ist, wo es große Studien dazu gibt, zum Beispiel die PREDIMED-Studie, die belegt, dass es weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, wenn man einer mediterranen Diät folgt. Mediterrane Diät bedeutet aber jetzt nicht Pasta und Risotto jeden Tag. Im Gegenteil, eine mediterrane Diät basiert auf sehr viele pflanzliche Lebensmittel, also viel Gemüse, saisonales Gemüse, sehr viele Hülsenfrüchte, also alles, was Linsen und Kichererbsen und Bohnen, Eintöpfe, das ist dabei. Vollkorn, sind wir wieder bei der naturbelassenen Ernährung, also nichts mit Ultra-Processed Protein Bars, um wieder mal über die Protein Bars zu sprechen. Sehr viele Nüsse sind dabei, Früchte als Dessert, Fisch, eben um diese Omega-3-Fettsäuren mehr in die Ernährung zu bekommen. Und es ist weniger rotes Fleisch dabei und es sind keine hochverarbeiteten Lebensmittel dabei. Also du hörst schon, es ist alles so ein bisschen natürlich und selbstgemacht. Und das ist halt meistens auch die beste Diät. Was ich an der mediterranen Diät speziell noch ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich da so eine Pyramide anschaut, die Mediterranean Diet Pyramid, da ist sehr oft auch ein Glas Rotwein dabei. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und eigentlich sagt man ja, dass Alkohol nicht gesund ist. Da gibt es auch verschiedene, sage ich mal, Meinungen, die sagen, ja, ein Glas, zwei Gläser sind völlig in Ordnung und andere sagen, nein, kein Schluck Alkohol ist in Ordnung. Aber ich finde es bei der mediterranen Diät so spannend, weil dieses Glas Rotwein symbolisiert eigentlich auch Zusammensein, Community. Und Entzündungswerte, um jetzt wieder hier den Connex mit den Entzündungswerten zu machen, gehen ja nicht nur hoch, wenn wir die falschen Fette essen, sondern auch, wenn wir einsam sind, wenn wir vielleicht traurig sind, wenn wir eben diese Social Connection nicht mehr haben. Und dafür steht dieses Glas Wein, weil man trinkt ein Glas Wein meistens zumindest unter Freunden, mit der Familie, gemeinsam beim Abendessen.
Ja, genau. Und da kommt man eben zusammen und soll das Essen oder kann das dann auch richtig genießen. Und man kann es natürlich besser genießen, wenn es auch selbst gekocht ist, aus frischen Zutaten.
Ja.
Im Idealfall.
Im Idealfall, ganz genau.
Was du vorher gesagt hast über die mediterrane Diät und die Zutaten, die da mit reinspielen, passt da auch der Flexitarismus dazu?
Ja. Ja, also Flexitarismus ist im Prinzip ganz ähnlich, nur dass das vielleicht dann auch auf andere Diäten und Kulturen besser herabgebrochen werden kann. Aber man sagt eben auch, dass der Großteil der Ernährung soll pflanzlich sein. Auch Eiweiß, pflanzliches Eiweiß aus Hülsenfrüchten oder Tofu zum Beispiel oder Erbsen und Sojabohnen. Und dass man eben Fleisch mit Genuss essen soll, aber nicht jeden Tag. Rotes Fleisch ein bis maximal zweimal die Woche zum Beispiel ist so ein Ansatzpunkt davon. Und ja, also beide Diäten, finde ich, sind sich da sehr ähnlich und finde ich auch, ist ein relativ vernünftiger Ansatz zur gesunden Ernährung.
Und dann vielleicht auch schauen, dass man Fleisch von hoher Qualität kauft.
Ja. Mhm.
Und genau, nicht das Billige aus dem Discounter.
Wenn man es sich leisten kann.
Genau, wenn man es sich leisten kann.
Mhm, ja, absolut.
Jetzt sagen Kritiker gerne, pflanzenbetont essen heißt am Ende doch nur Anti-Fleisch-Propaganda. Wie findest du dieses Argument?
Ich finde, man soll kein Lebensmittel prinzipiell schlecht machen. Also Anti-Fleisch-Propaganda. Es gibt bestimmt Menschen, die das so auslegen und die das dann auch so leben und sagen, nein, Fleisch ist schlecht und Fleisch ist schlecht für die Umwelt, Fleisch ist ungesund etc. Aber da möchte ich nochmal wiederholen, was du vorhin gesagt hast. Es kommt auf die Qualität drauf an. Das ist auch wiederum nur meine Meinung, die ich mir durch alles das, was ich gelernt und gelesen habe, gebildet habe. Es gibt schon sehr viele Menschen, die vegetarisch oder auch vegan leben und damit sehr gesund leben. Aber für jeden individuell ist das ein bisschen anders oder muss man es differenzierter sehen. Es gibt Menschen, die können einfach kommen mit einer vegetarischen, rein vegetarischen Diät auch gar nicht so gut zurecht. Da fehlt gerade bei Frauen dann oft das Eisen, das Vitamin D3, das Vitamin B12 und man isst, fühlt sich schlapp und müde. Trifft nicht auf jeden zu, aber trifft auf viele zu. Das heißt auch da wieder, das soll man differenzierter sehen und so Pauschalaussagen wie das ist Anti-Fleisch oder das ist schlecht und das ist gut, mit denen kann ich, wie wir, glaube ich, jetzt alle auch schon ein bisschen gehört haben, nicht sehr viel anfangen, weil pauschal, es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß.
Zum Abschluss, Eva Maria, wir brauchen Fette, das haben wir gehört. Welche würdest du denn jetzt empfehlen?
Ja, gut, also nicht empfehlen, ich fange mal mit meiner Nicht-Empfehlung an, ist das, was wir im Supermarkt kaufen, Rapsöl, Sojaöl, diese ganzen Vegetarian Oils, Margarine. Auch das allerseits sehr beliebte Nutellex ist im Endeffekt nur eine glorifizierte Margarine und gehärtete Fette und auch Fette, die in vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln drin sind, damit die länger haltbar sind. Also von denen würde ich abraten.
Was sind gehärtete Fette?
Das sind diese Transfats, die man manchmal dann auch im Label sieht. Also wenn ein Produkt ein Transfat drin hat, dann bitte, bitte nicht kaufen. Ja.
Wie sieht es denn mit Butter aus?
Butter ist meines Erachtens ein Lebensmittel, das man oder ein Fett, das man durchaus auch essen kann. Es ist ja ein natürliches Produkt. Butter ist ja nur, wenn man die Sahne von der Milch so lange schlägt, bis sich die Buttermilch von der Butter trennt. Das ist kein hochverarbeitetes Lebensmittel. Es ist ein gesättigtes Fett. Insofern soll man nicht jeden Tag ein Butterbrot mit 1 Zentimeter Butter essen. Das ist vielleicht nicht so gut für Herz und Kreislauf, aber es ist durchaus in Ordnung, Butter hin und wieder mal zu verwenden, zum Kochen und auch eben auf einem Brot. Andere gute Fette sind das bereits erwähnte Extra Virgin Olive Oil, Ghee, also das ist Butterschmalz, Clarified Butter. Avocados, Nüsse, Samen, bitte keine Angst vor Nüssen und Samen, Fisch, Tahini ist auch toll und selbst das Kokosnussöl kann man in Moderation gut essen.
Eva Maria, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke, Julia.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene medizinische Beratung dar.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.